willkommen, hier ist Euro-No-Go mit Folge 9. Servus, lieber Stefan.
Hallo, liebster Markus.
Wie ist das Wertewohlbefinden?
Du, wir schweben noch immer auf Wolke 7 auf der Euphoriewelle. Die ist so groß in Österreich wie schon lange nicht mehr. Und
Aber
das
du bist schon wieder
Schöne ist ja,
nüchtern.
bitte?
Aber du bist schon wieder nüchtern.
Ich war immer nüchtern, weil ich nehme ja aufgrund meiner Zahn-OP Antibiotika. Das heißt, ich darf gar keinen Alkohol derzeit trinken. Aber es fühlt sich genauso an, wie wenn ich betrunken wäre die ganze Zeit. Das ist schön. Und das zweite Schöne ist, weißt du, die Österreicher sind ja eigentlich eine Nation der Raunzer und niemand kann es uns recht machen, aber derzeit sind wir einfach alle glücklich und das ist schön.
Ja, und ich gebe jetzt einfach wieder, was mir per Volley aus der Stammtischgruppe serviert wurde. Und ich verwandle natürlich. Und das alles nur dank eines deutschen Teamchefs und weil das Turnier auf deutschem Boden stattfindet.
Also, weil das Turnier auf deutschem Boden stattfindet, weiß ich jetzt nicht, woher du das nimmst, dass wir einen deutschen Teamchef haben. Das stimmt natürlich und das ist auch gut so und wir sind alle mittlerweile froh, dass wir ihn haben, auch unsere Altkranten, wie ein Hans Krankl, der da gesagt hat, schon wieder kein Österreicher und so weiter. Der versteht halt die Spieler, die im Nationalteam spielen, das System, was die können und das setzt im Nationalteam auch um. Und das ist sehr gut und wir sind da sehr dankbar und ich glaube, mittlerweile bereut er auch keine Sekunde mehr, dass er den Bayern abgesagt hat.
Ja. Stimmt. Aber vielleicht hätte er sich auch irgendwie erkaufen können, dass er die EM spielen darf und danach bei den Bayern wird. Dann hätte er vielleicht beides haben können, weil je nachdem, wie das Turnier weitergeht, kann es vielleicht kaum noch besser werden mit Österreich.
Ja, das kann natürlich schon, also das ist natürlich ein Fakt, dass er das sich auch aushandeln konnte. Da hat er aber gesagt, dass er diese Doppelbelastung nicht haben will, weil er will sich nur auf eines konzentrieren. Und wenn man die Geschichte des Ralf Rangnicks kennt, weiß man ja, dass er in früheren Jahren auch mit Burnout schon zu kämpfen hatte. Und ich glaube, da ist er einfach sehr sensibel und sehr vorsichtig und hört auch auf seinen Körper und auf seine psychische und physische Gesundheit. Und das ist auch gut so. Aber Markus, wir
Jo.
sprechen ja heute eigentlich über Deutschland.
Ja, wir sprechen jetzt da gleich über Deutschland, wollen aber natürlich vorerst mal noch festhalten, Österreich wird auf die Türkei treffen, das ist jetzt mittlerweile auch fix. Das heißt, es wird in zahlreichen Orten in Österreich, plus natürlich der Türkei und ja, mit Sicherheit in Deutschland selbst auch hoch hergehen, nicht nur von österreichischer, sondern eben auch von türkischer Seite. Und ich bin gespannt, ob das dann ja überall, ich hoffe es doch sehr, ein gemeinsames Volksfest wird oder wie groß dann auch die Rivalität und Animositäten so sein werden.
Ja, das ist sicher ein Duell, auf das viele hinfiebern in Österreich, auch eine große türkische Community in Österreich. Und ich denke, dass es ein Fest sein soll und eine gesunde Rivalität ist auch gut, dass die da ist. Aber wie gesagt, darüber hinaus, es bleibt am Ende dann doch nur ein Fußballspiel und ich hoffe, dass die meisten Fans das auch so sieht und dass es in den Fanzonen keine Ausschreitungen gibt und so weiter. Die Türkei sind natürlich ein sehr unangenehmer Gegner, auch mit sehr lauten Fans, sehr berüchtigte türkische Stadien, mit der Stimmung und mit der Lautstärke dort, auch in Deutschland wird das nicht anders sein, auch in Leipzig, was ja nahe bei Berlin ist, ist eine große türkische Community überall. Also, bin gespannt, wie es wird. Ist sicher nicht der angenehmste Gegner. Österreich ist sicher der Favorit, aber genauer darauf eingehen werden wir dann am Samstag in unserer nächsten Folge.
Genau, dann werden wir es handhaben, wie wir es eigentlich während der Euro so gut wie immer gemacht haben. Jetzt als einzige Ausnahme, weil eben die beide Gegner noch nicht feststanden. Aber eben am Samstag wird es dann direkt nach dem Match zwischen Deutschland und Dänemark die Nachberichterstattung oder die Analyse geben zu diesem Duell und eben die Vorberichterstattung dann detailliert zu Österreich gegen die Türkei mit allen Insights, mit einer Gegneranalyse, mit einer Gaststimme dann auch diesmal, die wir noch mit dabei haben werden. Also ihr dürft euch auch darauf schon definitiv freuen.
Genau, so ist es. Aber jetzt geht es einmal am Samstag für die Deutschen zur Sache beim ersten Achtelfinale, also nicht beim ersten Achtelfinale, aber zwischen Deutschland und Österreich legt halt Deutschland vor beim Achtelfinale. Und zwar gegen die Dänen. Was
Ja.
sind deine Erwartungen?
Meine Erwartungen. Ja, ich glaube, Es wird kein einfaches Match. Ich glaube, definitiv wird, es war bis jetzt kein wirkliches einfaches Match mit dabei. Okay, die Schotten haben es jetzt nicht so schwer gemacht in diesem Auftaktmatch, nachdem sie einfach nicht so gut drauf waren und Deutschland das eiskalt ausgenutzt hat. Und danach waren es eigentlich alles ziemlich Duelle auf Augenhöhe. Und ich glaube auch, dass auch die Dänen ein sehr unangenehmer Gegner sein werden. Und man auf die gut eingestellt sein muss, auf gewisse Parameter aufpassen muss. Und ja, darauf werde ich jetzt dann gleich mal ein wenig eingehen. Zuvor aber noch natürlich aus deutscher Sicht ist zu sagen, dass die Innenverteidigung etwas Sorgen bereitet. Wir haben es ja zuletzt schon angesprochen, Jonathan Tah ist gesperrt nach der zweiten gelben Karte, wird damit definitiv ausfallen. Wurde ja auch schon in der Endphase vom Match gegen die Schweiz durch Schlotterbeck ersetzt. Also nehme ich mal stark an, dass der auch hier wieder jetzt in die Startformation rutschen wird. Und dann ist Antonio Rüdiger noch fraglich. Er ist erst Champions League-Sieger mit Real wieder geworden, dort eigentlich ein Fix gerannt in der Abwehr bei den Madrilenen und eben auch im deutschen Kader der Abwehrchef. Der hat sich eine Muskelzerrung dann beim Jubel über den späten Ausgleich durch Füllkrug wohl zugezogen. Und wird jetzt täglich behandelt, intensiv gepflegt von der medizinischen Abteilung. Rudi Völler Stellungnahme gestern, ja, man muss von Tag zu Tag schauen und es wird eben dann wohl eine Last-Minute-Entscheidung kurz vor der Partie, ob er spielen kann oder nicht. Ansonsten muss eben die Innenverteidigung komplett umgekrempelt werden und dann würde es heißen, Schlotterbeck und Anton, die dort dann werken müssen, dürfen, können. Ich habe es heute dann auch nochmal im Gespräch gehabt, wo dann halt jetzt dann auch wieder etwas hinterfragt wurde, auch wenn man einen Robin Koch noch in der Hinterhand hat, ob es jetzt dann halt vielleicht nicht doch die bessere Entscheidung von Julian Nagelsmann gewesen wäre, Mats Hummels mitzunehmen, der viel Erfahrung hat, der in dieser Saison halt wirklich gerade 2024, glaube ich, sehr tolle Leistungen an den Tag gelegt hat, in der Champions League zu überzeugen musste für Borussia Dortmund. Also theoretisch hätte man vom BVB ja drei Innenverteidiger mitnehmen können, nämlich Hummels, Süle und eben Schlotterbeck, der als einziger aus diesem Trio jetzt mit dabei ist. Aber es ist fix so, man muss mit diesem Kader arbeiten, der jetzt da ist. Anton ist jetzt ja dann ja schon ein Neu-Dortmunder auch. Er wird da, ich glaube, ist noch nicht hundertprozentig offiziell verkündet, aber jetzt dann gleich noch im Winter oder vor der nächsten Saison eben zum BVB wechseln. Und
Naja, Rudi Völler hat es ja schon verkündet. Zu Bayer
ja,
Leverkusen wollte er nicht.
er hat es eigentlich schon vorweggenommen, stimmt schon. Aber wir wissen ja, wirklich fix final ist es erst, wenn es die beiden Vereine oder der aufnehmende Verein dann bekannt gibt. Vielleicht ist er doch noch irgendwas beim Medizincheck. Ich weiß jetzt nicht oder glaube jetzt nicht, dass der während der EM schon war. Wie auch immer, er hat auf jeden Fall eine tolle Saison mit Stuttgart gespielt. Er war davor eben auch bei Hannover ein Leistungsträger und dort dann auch Kapitän. Also mit Sicherheit auch kein schlechter Mann, aber ja, ich glaube, das Duo eben Rüdiger Tah war schon gut eingespielt und es wird dann auch hier halt nochmal eine Umstellung sein und ich bin gespannt und hoffe darauf, dass das Rüdiger fit wird und dann eher wenigstens eher neben Schlotterbeck auftreten wird. Jetzt zweiter Punkt und ja.
Ich wollte nur sagen, er kann sich dann schon nochmal an Dortmund gewöhnen, weil dort findet ja das Spiel statt.
Das noch mit dazu.
Ja.
Das noch mit dazu. Die zweite Frage wird dann, oder vielleicht noch zwei kleinere, auch wenn Mittelstädt auf ihren linken Verteidiger bis jetzt eigentlich gut gespielt hat und dort überzeugen musste und für mich dann oftmals auch mehr als Kimmich auf der anderen Seite, war es eben, dass durch einen David Raum im Finish gegen die Schweizer wirklich ordentlich Schwung reingekommen ist, dann für Belebung des Spiels gesorgt hat, gute Aktionen hatte und natürlich auch dann auch noch das 1:1 vorbereitet hat. Er ist mit Sicherheit seine Aktien jetzt gestiegen, ob nicht er vielleicht in der Startelf stehen wird und Mittelstädt ersetzt. Ich glaube es nicht ganz, könnte mir aber gut vorstellen, dass je nachdem, wie der Spielverlauf ist und man dann eben vielleicht sagt, okay, hier soll vielleicht noch mehr Schwung nach vorne sorgen, er dann vielleicht im Laufe des Spiels und vielleicht sogar früher mit dran ist und dann hier Minuten sammeln kann. Ich denke mal, vom Paket her ausgewogener und bis jetzt eben auch keineswegs das enttäuscht hat, ist Mittelstädt. Deswegen denke ich, dass er hier trotz allem beginnen wird. Und dann eben last but not least, wie es hier und da schon mehrmals, auch während der Euro die Frage war, Havertz als falsche Neun weiterhin so aufgestellt oder eben ein Niklas Füllkrug, der als richtiger Stürmer vorne mit Sicherheit ein belebendes Element sein kann, wieder halt ein ganz anderer Typ ist und den man aber auch eben ganz anders bedienen kann, vor allem eben auch mit Flanken füttern kann, vielleicht in der Startelf. Hier würde ich eher zu Füllkrug tendieren und ihm von Beginn an bringen. Das, weil man eben dann halt auch mit dem hohen Bällen, glaube ich, wesentlich mehr und besser arbeiten kann, wie wenn Havertz da vorne drin ist. Aber dann eben etwas minimaler diese spielerische Komponente, wobei ich glaube, dass man dann eben drumherum immer noch genug spielerische Qualität am Start haben kann und wird.
Ja, wobei man ja schon sagen muss, die ersten drei Spiele hat ja Deutschland immer die exakt gleiche Aufstellung gehabt. Also man ist immer mit der gleichen Aufstellung ins Spiel gegangen. Jetzt da ist Julian Nagelsmann gezwungen, durch die Gelbsperre und vielleicht auch durch die Verletzung Anpassungen vorzunehmen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das andere Team auch angepasst wird, ist meiner Meinung nach ziemlich gering. Auch wenn du das jetzt relativ schön analysiert hast, aber ich glaube, deine Analysen gehen ins Leere.
Schauen wir mal, wir werden es am Samstag dann sehen, wie es tatsächlich läuft und im Nachgang, ja, also wie gesagt, ich habe nun mal die Alternativen hervorgehoben. Ezet auf der Außenverteidigerposition würde Situation würde ich nichts ändern, aber im Sturm fände ich die Variante Füllkrug besser. Aber wir werden sehen, was da tatsächlich kommt und blicken mal auf die Dänen. Die Dänen sind jetzt im Achtelfinale mit dabei, ohne einen einzigen Sieg. Da gab es bis dato drei Unentschieden, die eben zu drei Punkten geführt haben. Und diese drei Punkte haben die Dänen ins Achtelfinale gehievt. Zum Auftakt ein 1:1 gegen Slowenien. Dann gab es ebenfalls ein 1:1 gegen England und zum Abschluss ein 0:0 gegen Serbien, das eben für Platz 2 gereicht hat. Witzigerweise so knapp und so ausgeglichen vor Slowenien, dass die gelben Karten zurande gezogen werden mussten, also die Fairplay-Wertung. Da war es dann eben so, dass die Slowenen das Nachsehen hatten und deswegen ist Dänemark auf Platz 2 ins Ziel gekommen und sieht sich nun Deutschland gegenüber. In der Quali war es
Das wollte
so.
ich, da muss ich dich ganz kurz unterbrechen. Ich finde das eigentlich eine ziemlich geile Regelung.
Ja, irgendein
Mit den
Decider brauchst du
Karten.
dann halt, ne?
Bitte?
Irgendein Decider braucht man halt.
Ja, aber es hätte auch das direkte Duell oder so zählen können
Naja,
oder aber.
das wäre zuerst zurande gezogen, aber das direkt Duell, nachdem alles X ausging,
Ach so,
war halt
das
eben
stimmt
X.
natürlich, ja. Mein Denkfehler. Aber es wurde ja auch schon einmal mit Münze entschieden, also.
Genau, Münze oder Los oder
Ja.
ich glaube, in diesem Fall irgendwann war es mal, oder vielleicht ist es auch nur bei der WM, dass dann beide Mannschaften zum Elfmeterschießen hätten antreten müssen oder solche Geschichten. Wäre irgendwie auch noch mit in der Möglichkeitenauswahl gestanden. Ja, ich finde es natürlich jetzt auch gut, dass man hier so einen Entscheider heranzieht und heranziehen kann. Und ja, hat er dann auch eine gewisse Relevanz, wenn halt wenigstens hier der Fairplay-Gedanke auch noch mit eingewoben wird.
Genau.
Ja, in der Quali.
Könnte in
Ja,
Zukunft
Entschuldigung.
auch prominenter irgendwie für Regelungen herangezogen werden, meiner Meinung nach.
Ja, es war ja sogar mal so, dass im Europacup irgendwie ein Platz dann noch über die beste Fairplay-platzierte Mannschaft irgendwann mal vergeben wurde, glaube ich, vor schon ein Weilchen her.
Ja.
Ist da vielleicht ein bisschen hochgestochen, aber ja, sicher, why not? Genau, was ich jetzt sagen wollte, in der Qualifikation haben die Dänen die Gruppe ebenfalls gewonnen, lustigerweise ebenfalls in einer Gruppe zusammen mit Slowenien und auch damals sind beide punktgleich ins Ziel gekommen, jeweils 22 Punkte am Konto, damals aber eben, obwohl es bessere Torverhältnis für Slowenien war, haben die Dänen den direkten Vergleich eben für sich entscheiden können. Es gab bei den 10 Spielen 7 Siege, ein Unentschieden und 2 Niederlagen. Genau, und dann jetzt in der Vorbereitung, alles 2024, hatte man die Schweiz ein 0:0, Färöer ein 2:0, gegen Schweden gab es ein 2:1 und am Schluss noch ein 3:1 gegen Norwegen, also vornehmlich gegen die nordischen Kollegen getestet worden. Und damit ist es eben jetzt diese Vorbereitungsspiele plus diese 3 Euro-Spiele, ist Dänemark eben im Jahr 2024 noch ungeschlagen. Genau wie Deutschland auch. Dann lässt sich noch sagen, bisher gab es 18 Duelle mit der DFB BF 28, Entschuldigung, 28 Duelle, davon konnte Deutschland 15 gewinnen, 5 ging unschieden aus und 8-mal ging Dänemark als Sieger vom Platz. Von diesen 28 Duellen waren nur 4 Pflichtspiele. Und da ist die Bilanz komplett ausgeglichen. Es gab immer einen Sieger, 2-mal hieß der Deutschland und 2-mal hieß er Dänemark. Und natürlich das absolute Highlight und aus dänischer Sicht und Deutschen, wenn es genau andersrum sehen, also ich sehe es nicht genau andersrum, war natürlich die Finalniederlage bei der EM 1992. Im Finale hat die Dänen, die Geschichte ist eh schon bekannt und breit getreten, eigentlich nur auf den Ausschluss von Jugoslawien reingerutscht sind, also sich gar nicht eigentlich offiziell qualifiziert hatten und dann aber das Ding komplett gerockt haben und dann am Schluss sich den Titel zu sichern.
Die haben sich nicht qualifiziert und dann haben sie auch noch gegen die Deutschen gewonnen. Wie kann denn sowas sein? Wie kann man denn sowas nur zulassen? Eine Frechheit.
Was erlauben Dänemark?
Ja.
Das bisher letzte Duell gab es 2021 ein 1:1 im Freundschaftsspiel. Auch davor 2017 ein 1:1 im Freundschaftsspiel und wieder davor 2010 ein 2:2. Also alles auch hier sehr ausgeglichen in den letzten Duellen, was mich dann auch wiederum ganz kurz zum Schiedsrichter der Begegnung bringt. Das ist ein Engländer, das ist der Herr Oliver und der hat bis jetzt 3 deutsche Partien gepfiffen. Dabei war noch kein Pflichtspiel dabei, aber jeweils 3 Testspiele. Einmal gegen die Schweiz entstand 1:1, dann eben gegen Australien 2:2. Und eben ein Duell gegen Dänemark im Jahr 2021, das eben 1:1 ausging. Das heißt, bis jetzt war dabei eben noch kein deutscher Sieg, aber eben auch keine Niederlage. Ja, spannende Geschichte, eben so ein bisschen aus von statistischer Seite. Jetzt, was gibt es über den dänischen Kader zu sagen? Dänischer Kader natürlich nicht nur, glaube ich, jedem irgendwie bekannt nach den Vorfällen, bei der letzten Euro mit seinem Herzstillstand zusammengebrochen und dann wirklich die ja tolle Geschichte, dass er nicht nur zum Glück am Leben geblieben ist, sondern auch ins Fußballgeschäft zurückgefunden hat, mittlerweile bei Manchester United spielt und ein ganz großer Baustein dieser dänischen Mannschaft ist Christian Eriksen. Bis jetzt auch einen Treffer erzielt und einfach der Denker und Lenker im zentralen Mittelfeld bei den Dänen, auf den man immer aufpassen muss, der eben auch hier und da torgefährlich ist und werden kann, also dem man nicht unbedingt den freien Schuss gewähren sollte. Dann, wer in den vergangenen Partien noch auffällig war, ist Morten Hjulmand, auch im Mittelfeld angesiedelt. Er war maßgeblich in 2 Partien beteiligt, einmal gegen Dänemark, als er mit durch einen unglücklich abgefälschten Schuss mit gewirkt hat, dass der Endstand von 1:1 erreicht wurde, nachdem die Dänen in Führung gelegen waren und eben durch Eriksen in Führung waren und dann eben auch gegen England, als er mit einem Weitschusstor den 1:1 Endstand hergestellt hat. Plus er hat eben in diesem ersten Match und jetzt zuletzt im letzten Gruppenmatch gegen Serbien eine gelbe Karte gesehen. Das heißt, auch er wird gesperrt sein und man wird schauen, wer ihn tatsächlich ersetzen wird. Da gibt es mehrere Kandidaten. Eigentlich zuletzt als Einwechselspieler war das meistens Thomas Delaney oder zuletzt bei Anderlecht, aber eben auch aus der Bundesliga noch bekannt, zum Beispiel von Bremen und Dortmund. Und aber der hat sich eigentlich in diesen Einwechselphasen, gerade jetzt auch gegen Serbien, nicht gerade ballsicher gezeigt und nicht so positive Elemente beigesteuert. Deswegen könnte es doch eher so sein, dass ein anderer Kandidat hier zukommt oder eigentlich 2, die hier am Radar sein müssen, nämlich Holmunds Gelbsperre wiegt schon schwer. Also es wird auch vom Trainer, der ebenfalls Hjulmand heißt, aber weder verschwägert noch verbrüdert sind die beiden, also irgendwie verwandt. Der sagt, Morten war bis jetzt extrem wichtig für uns und müssen uns etwas ausdenken, aber wir sind gut aufgestellt. Und damit Brentford-Kapitän Nørgaard oder eben Mathias Jensen für diese vakante Position in Frage kommen. Wer man natürlich aus österreichischer Sicht ebenfalls noch gut kennt und in bester Erinnerung hat, ist der gute Herr Hjulmand, im Moment inzwischenzeitlich auch bei Manchester United aktiv. in der Vorbereitung oder nicht in der Quali eigentlich mit 7 Treffern sehr auffällig. Bei der Euro gab es aber noch kein einziges Stürmertor der Dänen, also sowohl Fjellund als auch Jonas Wind, der noch bei Wolfsburg unter Vertrag steht, ist jetzt irgendwie eher in der Luft gehangen und noch kaum ein Faktor gewesen, weil sie aber auch, muss man sagen, nicht gerade sehr im großen Stil gefüttert wurden.
Nicht im großen Stil gefüttert wurde. Und was jetzt noch dazu zu sagen gibt, also du hast uns jetzt die Dänen sehr genau vorgestellt, danke dafür, habe ich auch wieder was dazu gelernt, wirklich Markus, also ich bewundere dich ob deiner Vorbereitungskünste immer mehr und schäme mich dann und habe schon Angst vor der Türkei-Vorschau, aber da haben wir nicht so viel Zeit, deswegen hake ich es kurz dann, kündige es jetzt schon an. Was jetzt schon interessant ist, meiner Meinung nach, ist, schauen wir mal ein bisschen weiter. Wenn man das Achtelfinale gewinnt, dann kommt man ins Viertelfinale und dann wartet dort der Sieger von Spanien, aus Spanien und Georgien. Also dieser Turnierbaum hat es schon in sich für die Deutschen und es wird kein Spaziergang ins Finale.
Na, definitiv nicht. Da hat man jetzt schon die Seite erwischt, die, glaube ich, wesentlich anspruchsvoller ist.
Das will ich aber jetzt, Entschuldigung, also das habe ich schon so oft gelesen, aber ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich meine, auf der Seite ist Spanien gut, Deutschland gut, Portugal gut, Frankreich und Belgien gut, ja? Auf deiner Seite, auf der deutschen Seite, auf der österreichischen Seite ist Niederlande gut, Österreich gut, England gut, Schweiz gut, Italien gut. Also, ganz ehrlich, und die Teams, die performt haben, bisher bei der Euro, sind eher am unteren Ast zu finden, nicht am oberen Ast. Also sag jetzt nicht, wir haben die leichte Seite.
Habe ich nicht gesagt. Ja, habe ich nicht gesagt. Du, ich glaube, man kann es sowieso sehen. Also es ist die Frage, bis jetzt ist man von England zu Recht enttäuscht, haben die Italiener ziemlich enttäuscht und sind wirklich nur durch Lucky Punch in letzter oder vorletzter Sekunde dann noch überhaupt reingerutscht in diese K.O.-Phase. Die Franzosen sind auch vor allem nach der Österreich-Partie, glaube ich, vieles schuldig geblieben. Und ich glaube, von der Qualität, die die Mannschaften nämlich gerade vor allem Frankreich und England eigentlich haben, würde da viel mehr gehen. Ist halt die Frage, können sie jetzt für die K.O.-Phase den Schalter umlegen und die PS auf den Rasen bringen oder geht es weiter so dahin? Beziehungsweise ist es auch ein mitunter taktisches Problem, also sowohl bei den Free Lions als auch bei Le Bleu sind ja die Trainer durchaus in der Kritik, weil eben eigentlich die Qualität des Kaders wesentlich höher ist, als die Ergebnisse das aussagen. Man wird gespannt sein, aber auf der anderen Seite, Dänemark, wie gesagt, ein sehr unangenehmer Gegner, ein Gegner, der, wenn man die letzten Ergebnisse betrachtet, dem DFB-Team nicht so megamäßig immer gelegen hat. Da wird die Leistung auch auf den Platz zu bringen sein vom deutschen Team, ganz klar. Und auch da werden für gewisse Situationen Lösungen gefunden werden müssen. Ich glaube, dass man eben mit den Offensivkräften wie Musiala, wie Wirtz und in Kombination mit Gündogan und Kroos, egal ob jetzt der Havertz vorne drin steht oder Füllkrug, die Mittel hat, diese Abwehr in Verlegenheit zu bringen. Auf der anderen Seite muss man darauf schauen, wer ist tatsächlich in der deutschen Verteidigung fit, beziehungsweise einsatzbereit. Und wenn es so bleiben sollte, dass die Spitzen da so ein bisschen in der Luft hängen und dann gerade in diesem Match eben die zwei Stamminnenverteidiger ausfallen, wäre das vielleicht dann in Anführungszeichen der ideale Zeitpunkt. Und so muss man eigentlich, haben sie sowohl Eriksen als auch jemand gezeigt mit ihren Fernschusstoren, eher auf die Weitschüsse aufpassen. Da haben wir hinten dran immer noch einen Malen und einen Neuer, der bis jetzt wirklich in sehr guter Verfassung sich gezeigt hat. Also ich bin vorsichtig positiv gestimmt und sage eigentlich, diese Hürde kann man nehmen, muss, würde ich definitiv sagen, aber kann man nehmen und die Qualität sollte da sein, um die Ideen auszuschalten. Und danach wirklich, wie es die Konstellation halt von der Favoritenstellung ganz klar aussieht, Spanien kommen sollte und die vor allem die Leistung der ersten zwei Partien bestätigen sollten, ist es dann natürlich ein extrem dickes Brett, das es da zu bohren gilt, genau. Ansonsten, wenn man auf die andere Seite schaut und hätte dann vielleicht England und Italien, so wie die bis jetzt performt haben, wären die auch schlagbar. Aber ja, es ist jetzt, wenn die sich auch tatsächlich jetzt dann nochmal ein anderes Gesicht zeigen und wirklich ihre Qualitäten bringen, was ich von den Engländern eigentlich mehr erwarte als von den Italienern, sind es definitiv auch unangenehme Gegner und einfach natürlich auch von den Namen her, dann wird da, glaube ich, etwas, was für mehr Respekt noch sorgt.
Gut, und also du hast jetzt schon gesagt, dass du glaubst, dass diese Hürde gemeistert wird. Mich interessiert dein Tipp dazu jetzt.
Und zu dem kommen wir jetzt gerne, aber bevor wir das tun, werfen wir mal noch einen Blick derzeit auf die Gesamtübersicht. Dort haben wir einen neuen Führenden, den Lici mit 80 Punkten. Der hat ja auch schon mal das Tippspiel gewonnen und war dann begeisterter Gast bei dir im Theater, Stefan.
Ja,
Und
super.
auf Platz 2 ist Common Sport Club mit 76 Zehnern und auf Platz 3 kommst dann schon du, Stefan, mit 75 Punkten.
Der Wahnsinn.
Dann FRC mit 74 auf Platz 4. Forza Viola 666 hält sich auch immer noch sehr weit oben. Auch wenn es nach fulminanten Start in der ersten Runde und auch auf toller dritten Runde zuletzt ein wenig schwächer war. 71 Punkte, genau wie M. Stari 2007 mit 71, dann Hasenhütte mit 70, Brazzo mit 70 und der Giovanni mit 70. Also da geht, glaube ich, jederzeit noch was in die Top 3, um sich einen der begehrten Preise sichern zu können. Zu Platz 1 mit 10 Punkten ist es schon ein Stück, aber ja, Tippregeln, oder sage ich jetzt mal, wurden ja auch schon wieder adaptiert für unsere zwei Spiele, für das Österreich-Match eben und für das Deutschland-Spiel, wo wieder doppelt gepunktet werden kann. Und da ist man mit ein komplett richtiger Tipp gleich mal schon 10 Punkte wert. Das heißt, da kann es dann schnell nach oben gehen. Aber wenn man eben falsch liegen sollte, können die anderen auch wieder schnell vorbeiziehen.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Und der Vollständigkeit halber tue ich auch noch meine einer. Scrollen, scrollen, scrollen. Auf Platz 57 kommt auch schon ich mit derzeit 53 Punkten. Und wenn ich mir eben gerade die letzten drei Runden anschaue mit 2, 0 und 2 Punkten, jo, ist die Ausbeute dort nicht gerade rosig. Wenn ich da ähnlich konstant gepunktet gehabt hätte wie in den ersten drei Runden oder erst vier eigentlich, wo es jetzt nicht überragend war, aber doch immer einen ordentlichen Schnitt, würde es wesentlich besser aussehen. Damit bin ich im Moment. Das hatte 22 Punkte hinter dir, Stefan.
Ja, wobei es ist ja noch, wie gesagt, ich meine, du brauchst jetzt nur Deutschland und Österreich, also nur, du brauchst Deutschland und Österreich richtig tippen, da hast du 20 Punkte. Also.
Jo, aber wir wissen ja alle, was im Hetty-Bari immer so passiert.
Genau.
Und Stefan, was passiert denn, wenn ich tatsächlich am Ende hinter dir lande?
Dann musst du ein Austropop-Lied meiner Wahl interpretieren, singen, das wird gefilmt und auf YouTube veröffentlicht.
Und sollte mir der Turnaround gelingen und ich dich doch noch schnappen?
Dann muss ich einen deutschen Schlager deiner Wahl interpretieren, singen und auch das wird auf YouTube veröffentlicht.
Gut, und was passiert oder was gibt es jetzt genau zu gewinnen? Jetzt kommt die Katze tatsächlich dann nach langer Wartezeit aus dem Sack und wir haben euch mehrfach und öfters vertröstet, aber jetzt ist es fit. Fix, Stefan. Was bekommen die Top 3 und beziehungsweise vielleicht das so Top 4, weil wenn du weiterhin einen Platz der Top 3 blockierst, dann rückt der vierte nach.
Genau. Ja, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und danken hier auch wieder mal unseren Partnern. Der Hauptpreis ist ein Monat CrossFit im Wert von 139 Euro. Könnt ihr in der CrossFit-Box Naluport in Schwechat trainieren. Ihr könnt das Monat einlösen, wann ihr wollt. Und das heißt, auch wenn ihr uns in Deutschland hört und dann nochmal auf Österreich Urlaub seid, dann könnt ihr da auch gerne vorbeikommen. Der Gutschein läuft nicht ab und kann dann jederzeit eingelöst werden. Genau, das ist der Hauptpreis, weil am meisten wert. Was ist Platz 2, Markus?
Platz 2 ist ein 50-Euro-Gutschein für shopping.at. Shopping.at ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt, ein Zusammenschluss ja, vieler prominenter und teilweise auch kleinerer österreichischer Plattformen. Und dort könnt ihr eben im Wert von 50 Euro dann einkaufen und euch die Sachen bestellen und nach Hause liefern lassen, was ihr möchtet.
Genau,
Stefan, was bekommt der Dritte dann noch?
Platz 3 ist ein No-Go-Klassiker. Der bekommt ein Euro-No-Go-Shirt. Und zwar ist das auch was ganz Besonderes, weil das eine Limited Edition. Die No-Go-Shirts gibt es ja auf Bestellung bzw. auf Wunsch, auf Zuruf können wir die für euch besorgen in der Austria oder in der Rapid Edition. Aber für die Euro haben wir ein eigenes Euro-No-Go-Shirt, was es nicht oft geben wird und danach auch nie wieder geben wird. Das heißt, das wird ein richtiges Sammlerstück werden.
Ja, vielleicht gibt es ja bei der EM 2028 wieder Euro-No-Go, wer weiß.
Ja, aber das schaut dann anders aus.
Ach so, okay. Aber Stefan, wenn derjenige Rapidler oder Austrianer ist und lieber ein Rapidler oder Austrianer Edition hätte, dann darf er
kriegt
auch die
nicht.
Haben, oder? Kriegt es nicht. Naja, wir sind da schon fair und wir sagen natürlich ja. Wir sind dem, aufgrund der Vereinspause bei Rapid und Austria, also dass derzeit eigentlich keine Pflichtspiele stattfinden, dem Gewinner vom Mai sein Shirt natürlich noch schuldig. Das wird die Rapid-Edition geben und das werden wir dann bei den ersten Matches oder ich, ersten Matches 20 für die neue Saison 24/25 dann eben noch übergeben und auch ganz protokollieren. Und auch für den April sind wir noch eine Kleinigkeit schuldig. Da wurde ja der Gewinn sozusagen zurückgestellt und gesagt, na, er möchte lieber, dass es für das St. Anna Kinderspital gespendet wird. Da haben wir in der Stammtischgruppe schon der eine oder andere gesagt hat, er will hier was mit dazulegen und mitspenden, wenn ihr auch mit dabei sein wollt. Und neben dem Betrag, der dann eben von dem No-Go-T-Shirt einfach umgerechnet wird, plus wir verdoppeln den Betrag, sagt, hey, für die gute Sache möchte ich dann auch noch meinen Obolus leisten. Der darf sich gerne melden per E-Mail, Stefan, unter
nogo.wien@gmail.com.
So schaut's aus. Das heißt, diesbezüglich oder auch ansonsten, wenn ihr Fragen, Anregungen oder was auch immer zu unserem Podcast, dürft ihr euch dort jederzeit gerne melden. So, jetzt aber ab zur Tippabgabe fürs Achtelfinale. Zunächst nur Match Nummer 1. Und das ist Deutschland gegen Dänemark am Samstag, dem 29.06. um 21 Uhr. Stefan, würdest du bitte vorlegen?
Ich kann gerne vorlegen. Ich wollte nur noch einmal klarstellen. Wir tippen das Ergebnis nach 90 Minuten.
So schaut's aus. Da werde ich auch noch eine Info rausschicken, damit jedem klar ist. Also nach der regulären Spielzeit inklusive Nachspielzeit, was ja meistens so 94, 95 Minuten ist, manchmal auch ein bisschen länger, ein bisschen kürzer. Das heißt, da wird abgerechnet. Eine gewisse Verlängerung oder Elfmeterschießen ist nicht mit drin.
2-2.
2-2, sagt der Stefan. Ich sage 2-1.
Ich glaube aber, Deutschland steigt auf.
Okay. Gibt keine Extrapunkte.
Ich will es ja nur der Vollständigkeit halber sagen.
Außer du hast als Deutschland einen der 4 Halbfinalisten getippt, was wir aber jetzt gar nicht mit dabei haben in unserem No-Go-Tippspiel. Aber ja. In der normalen Kick-Tipp, sag ich mal, Edition ist es mit dabei. Da wäre es dann eventuell noch was wert, wenn Deutschland eben weiterkommt und dann auch im Halbfinale.
Ich spiele natürlich nur das No-Go-Tippspiel, alles andere hat ja keinen Wert.
Ja, hast du natürlich recht. Ja. Gut, dann wäre das alles in trockenen Tüchern. Ihr könnt natürlich auch mit dabei sein unter tipp.at/no-go, wenn ihr schon angemeldet seid. Einfach as usual eure Tipps platzieren. Seid ihr noch nicht mit dabei, könnt ihr jederzeit noch gratis mit einsteigen. Wird natürlich extrem schwer, die Führenden dann eben noch einzuholen, aber es geht ja hier auch um den Spaßfaktor oder wenn ihr mit dem Kumpel zusammen jetzt noch zu spät einsteigt, um zu schauen, wer hier im Finish einfach besser von euch beiden performt.
Genau, so ist es. Ja, Markus, du hast jetzt wieder wahnsinnig, ich bin noch immer beeindruckt von deiner Vorbereitung auf das Dänemark-Spiel und du hast mir du hast mir die Latte wieder sehr hochgelegt. Und ich muss mich für die Türkei gut vorbereiten am Samstag.
Ja, aber du bekommst Unterstützung.
Ich bekomme Unterstützung. Und Deutschland spielt, wie du vorher gesagt hast, am Samstag um 21 Uhr in Dortmund gegen Dänemark. Das heißt, Markus, wir haben einen Samstagabend-Session, Night-Session wieder und kommen direkt nach dem Deutschland-Achtelfinale auf Sendung.
Genau, die Nachtschicht steht wieder an. Jetzt nicht nur am Samstag, sondern nächsten Dienstag dann auch nach dem Österreich-Match dann ebenfalls wieder am 2. Juli. Sofort danach sind wir für euch auf Sendung, nehmen auf, schneiden alles zusammen, hauen unsere Intro, Outro und Tippspiel Jingle mit rein und ja, dann wird die Grafik dazu erstellt und raus geht's damit. Wahrscheinlich erst in der Früh dann die YouTube-Version dazu, wo wir auch immer vertreten sind. Zudem natürlich auf den ganzen Social-Media-Plattformen könnt ihr uns immer wieder und auch bei den Umfragen mitmachen. Ja, aber da wird eben die Nachtschicht wieder anstehen und wir werden aber keine Kosten und Mühen und auch keine Kräfte für euch sparen und alles investieren und hier weiterhin jetzt im Rahmen der Euro Gas geben.
Genau so ist es, Markus. Es hat mir wieder eine Menge Spaß gemacht mit dir. Danke für die ganzen Infos. Ich freue mich auf morgen, weil da müssen wir uns nicht hören. Ich freue mich aber noch mehr auf übermorgen, wenn wir uns wieder hören.
Passt, prima. Ich bin auch. Ich hoffe, ihr freut euch ebenfalls. Bis dahin alles Liebe, alles Gute, viel Spaß bei den Partien und wir hören uns.
Ciao.
Bye.
Euro Logo kommt mit uns auf Tour. Deutschland, Österreich rivalisieren pur.
Ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.